Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Das Thema E-Auto verfolgt uns in allen Lebenslagen gerade. Die große Wende kommt, es gibt Förderungen, die Ladestation-Komponente wird immer besser. Lohnt sich ein E-Auto finanziell wirklich? E-Autos sind in der Anschaffung noch immer sehr teuer. Das wissen die meisten von uns. Aber amortisiert sich das Auto vielleicht über die Zeit? Spare ich dann vielleicht doch Geld? Und dann kommt ja auch noch der Umweltfaktor hinzu, der nicht unwesentlich für viele junge ist. Ob es am Ende wirklich umweltfreundlicher ist, wo ich Geld sparen kann, ob es noch Förderungen gibt und viele Fragen mehr, beantwortet uns heute Christian Kleiner. Er ist von der Abteilung Technik, Test und Sicherheit beim ÖMTC. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Bevor es losgeht, hier noch einmal der Aufruf, diesen tollen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, aber nur, wenn er euch wirklich gefällt. Wir haben heute das wunderbare Thema E-Autos, weil es einfach uns sehr beschäftigt und auch unsere Leserinnen und Leser. Man hat auch das Gefühl, wenn man auf Statistiken schaut, es fahren auch immer mehr Leute oder man muss ja nur auf die Straße schauen. Es fahren immer mehr Österreicherinnen und Österreicher mit dem E-Auto. Fahren Sie ein E-Auto?
Also persönlich besitze ich jetzt kein E-Auto, aber durch meine Tätigkeit bin ich sehr viel mit E-Autos unterwegs und dementsprechenden Alternativen, das heißt auch Wasserstoffautos und dementsprechenden Fahrzeugen bin ich immer wieder unterwegs.
Jetzt haben Sie natürlich auch den direkten Vergleich, auch wenn man öfter mal mit dem E-Auto fährt, aber jetzt gerade auch in der Kommunikation mit Kunden, was wäre da die erste Frage, würden Sie sagen, die immer kommt, wenn sich jemand wegen einem E-Auto informieren will?
Also die erste Frage ist immer die Reichweite. Also das ist, glaube ich, eine Standardfrage, die jedem im Kopf leider festgeschrieben ist. Warum? Weil das auch sehr oft kommuniziert wird, zu kurzer Reichweite, das ständige Laden, das einfach aus der Geschichte des Elektroautos herauskommt. In der Vergangenheit waren die Batterien natürlich nicht so leistungsstark, aber inzwischen sind die Batterien ausreichend mit Energie versorgt und kann dann schon höhere Reichweiten von 400, 500 Kilometer erreichen.
Also ich merke es auch, bei uns wird tatsächlich diese Artikel über Akkudauer und so sehr gut gelesen. Neue Technologien, jetzt das nächste E-Auto kann irgendwie 4000 Kilometer fahren. Ich glaube, das ist ja so diese allgemeine Sage, der Österreicher oder die Österreicherin kaufen das Auto für den Maximalfall. Das heißt, wenn sie einmal, weiß ich nicht, nach Kroatien fahren oder nach Italien im Sommer, dann muss das Auto quasi genau für diese Eventualität gerüstet sein, egal ob ich unterm Jahr nur, weiß ich nicht, ins Büro oder zum Spar fahre.
Es ist richtig. Also man denkt immer an 1000 Kilometer oder mehr. Es gibt aber die wenigsten statistisch auch belegt Fahrer, die wirklich 1000 Kilometer am Stück fahren. Es werden immer mehr Fuhrparks in den Firmen umgestellt und das sind die Hauptelektrofahrzeugbesitzer. Und man sieht, auch dort funktioniert es. Also auch Vertreter oder dementsprechend Personen, die permanent unterwegs sind mit den Autos und angewiesen sind, können ihre Tätigkeit ohne Probleme durchführen. Also das heißt, dieser Gedanke, dass ich nicht so weit komme, wie ich möchte, das ist leider in den Köpfen, aber es beweist sich immer wieder, dass das nicht mehr so ist, wie es am Anfang des Systems war.
Ich meine, Sie haben es eher angesprochen, also auch wenn man jetzt Statistiken schaut, ganz viele Firmen sind umgestiegen. Ich möchte jetzt nicht sagen, auch wegen Förderungen und anderen Sachen, dass die das auch zum Teil abschreiben haben können, aber im Privaten ist ja dieser große Kick dann irgendwie jetzt, sage ich mal, ein bisschen veräppt. Viele sagen natürlich auch, der Anschaffungspreis ist relativ hoch bei den meisten E-Autos. Stimmt das noch? Gibt es schon günstige E-Autos?
Das stimmt schon. Also das heißt, wenn man ein Fahrzeug bewertet und schaut von der Qualität und von der Reichweite, die ich jetzt erwarte, dann habe ich natürlich einen höheren Anschaffungspreis. Der Anschaffungspreis wird aber dann wieder dementsprechend zurückgefahren von den Kosten her, wenn man die Gesamtkosten betrachtet über 3-4 Jahre. Ich habe weniger Wartungskosten, ich habe auch dementsprechend weniger von den Energiekosten. Der Strom ist noch günstiger als der Benzin und Diesel. Und deshalb minimieren sich dann die Kosten auch oder rechnen sich dann die Kosten eben gegen und man hat das Fahrzeug nach 3-4 Jahren amortisiert.
Das heißt, das ist, wie man früher diese Rechnung im Diesel gemacht hat, ne? Wo man irgendwie gesagt hat, okay, ist teurer in der Anschaffung, dafür braucht er, also ist spritsparender und so. Also das kann man so ein bisschen vergleichen jetzt mit dem E-Auto, über die Zeit amortisiert er sich. Na dann, gibt es schon Erfahrungswerte irgendwie, welche Marken irgendwie besonders verlässlich sind? Also ich kann mich erinnern, früher, wenn ich zum ÖMTC gefahren bin, sind wir geheißen an Deutschen oder an Japaner. Ne? Das sind so die, kaufen es kann Italiener, vielleicht kann Franzosen, aber so Deutschland und Japan waren so die verlässlichen, die Panzer quasi. Gibt es das jetzt beim E-Auto?
Naja, es kristallisieren sich natürlich verlässliche und nicht so verlässliche Fahrzeuge, speziell im Batteriebereich heraus, aber das ist auch der Technologieentwicklung geschuldet. Also gerade wir haben beim Benzin- und Dieselfahrzeug ja über 100 Jahre Entwicklungszeitraum. Das ist beim Elektrofahrzeug wesentlich kürzer und natürlich die Erfahrungen, die seit 2012, wo das erste wirklich Elektroauto mit Lithium-Ionen-Batterie herausgekommen ist, bis heute hat sie natürlich eine wahnsinnige technische Entwicklung durchgefahren. Und daraus resultierend ist natürlich, dass man am Anfang doch einiges an Erfahrung gesammelt hat, gerade bei manchen Marken. Und wenn man jetzt eine Marke herausnimmt, die also der Vorreiter war, die immer direkt, wenn man das so benennen kann, die Karotten vor der Nase von den anderen gehalten hat, punkto Elektroauto, und das war halt Tesla. Und Tesla hat auch gezeigt, dass man ein E-Auto bauen kann, das wirklich verlässlich ist, das aber auch dementsprechende Reichweite hat. Und deshalb ist auch der Tesla sozusagen die Benchmark für viele, viele Fahrzeughersteller. Inzwischen hat sich aber auch gezeigt, dass die Japaner und speziell die chinesischen Hersteller den Markt sehr stark mal befüllen. Und soweit wir bis jetzt mal auch schon in der längeren Phase durchlaufen haben lassen, zeigt sich, dass die chinesischen Hersteller schon auch eine sehr, sehr gute Qualität bieten und auch vom Preislichen her attraktiv sind. Also hier kommt gerade aus China eine große Welle mit günstigeren, voll ausgestatteten Fahrzeugen. Teilweise hört man ja, dass sie staatlich gefördert sind, dementsprechend auf dem Markt, und die werden natürlich für den europäischen Käufer auch dementsprechend attraktiv. Wenn man gerade nach Norwegen schaut, die Norweger haben schon sehr eine hohe Elektroautodichte, und aus der resultierend sieht man auch, dass sehr viele chinesische Marken, die jetzt in Mitteleuropa gar noch nicht angesiedelt sind, schon dort am Markt sind und auch dem Markt bestehen.
Also ein Testmarkt ist das
vielleicht? Es ist sozusagen das Nadelöhr nach Europa. Dort schlagen einmal die Chinesen auf, wenn man den Markt hat und dann Bedarf ist da. Und wenn dort einmal sozusagen die erste Marktreife gezeigt wird, dann kommen die meistens dann immer wieder nach Mitteleuropa und etablieren sich auch in Mitteleuropa.
Das ist eh spannend. Ne? BYD ist natürlich im Gespräch, weil sie auch bei der Europameisterschaft jetzt Sponsor sind. Und ich habe schon erste Plakate gesehen. Das heißt, die versuchen ja wirklich auch in Mitteleuropa Fuß zu fassen. Und offenbar ist ja die Qualität okay. Ne? Also früher hätte man wahrscheinlich, weiß nicht, chinesisches Auto hätte man gesagt, vielleicht nicht. Aber ja, sie holen offenbar auf.
Ich bin derzeit mit einem BYD Seal unterwegs und ich kann nur sagen, es ist eine wirklich starke Konkurrenz zu den deutschen Marken. Die Qualität ist wirklich hervorragend und auch die Reichweite, die man verspricht, ist auch fahrbar. Und man hat auch den Anschaffungspreis so geschaffen, dass sie auch eine starke Konkurrenz zu Tesla sind. Man sieht ja immer wieder, Tesla senkt seine Preise, um hier mit den chinesischen Marken auch auf dem europäischen Markt mitzuhalten. Also das ist eine Marke, die sehr stark in der Konkurrenz zu den deutschen Herstellern ist.
Von welchem Preis reden wir da circa? Anschaffungswert?
Ja, gerade beim BYD Seal ist es ungefähr um die 42.000 bis 44.000 Euro. Das ist auch je nach Ausstattung und nach Antriebsart. Also es gibt ja den 2WD oder 4WD-Version. Also hier ist dann schon ein Preissegment, wo man sagt, ein Benzin- oder Dieselfahrzeug ist auch schon in diesem Preissegment, in der Ausstattung und in dem Leistungsbereich.
Gut, jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nie ein ganz neues Auto gekauft, wenn mir das immer zu teuer war. Gebrauchtwagenmarkt ist natürlich ein sehr wichtiger für den klassischen Verbrennermarkt. Gibt es sowas schon in Sachen E-Autos? Wird das kommen in den nächsten 10 Jahren?
Also den E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt gibt es. Wir machen ja Kaufüberprüfungen für alle Antriebsarten. Wir führen die durch für unsere Mitglieder. Und da zeigt sich, dass immer mehr Elektrofahrzeuge auch zu uns kommen. Wir bieten ja auch eine spezielle Diagnose auch für die Antriebsbatterie an. Und an den Zahlen sieht man ja, wie viele Elektrofahrzeuge auch bei uns aufschlagen, punkto Kaufüberprüfung. Und der entwickelt sich, der Markt. Wie gesagt, es sind ja noch nicht so viele Fahrzeuge am Markt, aber geschuldet aus dem heraus, weil ja noch die älteren Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, leistungstechnisch nicht so ideal waren für den heutigen Anspruch, den die Käufer heute haben. Aber so 3-, 2-, 1-jährige Fahrzeuge, die sind jetzt gefragt. Die haben eben Tesla Modell Y, Modell 3, die sind teilweise sehr, sehr stark schon im Gebrauchtwagenmarkt.
Und kriege ich, wenn Sie sagen, einen ein Jahr alten, also ich habe mir auch zum Beispiel einen Vorführwagen damals gekauft, gibt es den beim Händler, diesen ein Jahr alten, was auch immer, ID4 oder Tesla, oder kriege ich den dann im Bazar?
Das ist unterschiedlich. Da sehr viele Rückläufer sind von Leasinggesellschaften, da die Firmenfahrzeuge ja nach 2 bis 3 Jahren wieder zurückgegeben werden gegenüber neuen Modellen. Also hier auf diesen Plattformen gibt es sehr viele Gebrauchtfahrzeuge, die angeboten werden. Natürlich auch bei den Händlern, die dann zurückgenommen werden, gegen ein neues Modell getauscht werden. Also es sind verschiedene Plattformen, die sich hier anbieten, aber auch auf Willhaben findet man einige Elektrofahrzeuge.
Und jetzt kann ich mich natürlich erinnern, weil ich möchte sagen, fast Profi beim Gebrauchtwagenkauf bin. Diese klassische, ich fahre zum ÖMTC und mache diese Prüfung, diese Erstprüfung, ob das Auto eh nichts Grobes hat oder mal einen Komplettschaden hatte. Das heißt, das wird jetzt beim ÖMTC auch anboten für E-Autos.
Selbstverständlich, weil die Karosserie, das Fahrgestell ist ja nicht großartig unterschiedlich zu den Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Also hier wird die gleiche Bewertung vorgenommen, Fahrgestell genauso wie Karosseriebeurteilung. Was anders ist, ist natürlich der Antrieb. Hier kommen, da waren wir an und für sich auch der sozusagen der Einstiegsöffner, der diese Technologie auch uns angeschaut haben und dementsprechend auch eine Firma gesucht haben, die dann diese Batteriebewertung neutral durchführen kann. Da haben wir dann eine österreichische Firma, der Firma Vilo, gefunden. Mit der haben wir dann dementsprechend zusammengearbeitet bei der Entwicklung, bei dem Diagnosesystem, und heute können wir das anbieten, dass wir Antriebsbatterien genauso diagnostizieren auf die Kapazität, den Energieinhalt, den sie derzeit noch haben, und dementsprechend hier auch ein Urteil abgeben können, neutral, wie gut die Batterie oder wie schlecht die Batterie im Zustand von dem Fahrzeug ist.
Kann man da was sagen, weil das wäre wahrscheinlich so auch meine erste Frage, wenn ich jetzt ein gebrauchtes E-Auto kaufen würde, so wie beim Handy, ne? Wenn man sich quasi ein gebrauchtes Handy kauft oder wenn ich es meiner Mama irgendwie gebe, dann schaue ich noch so ein bisschen, wie ist denn diese Maximalladedauer noch. Gibt es das beim E-Auto dann auch zum Prüfen, dass der geht nur noch bis 85%?
Genau, das ist dasselbe System. Wir haben ja auch im Handy oder eigentlich heute in
überall
ja, in jeder Uhr oder auch in Bohrmaschinen oder Sägen oder wo auch immer Akkus verwendet werden, dasselbe System. Das heißt, ja, wir schauen auf einer Diagnoseplattform, wie gut ist die Batterie noch, und da gibt es dann einen Prozentwert, wie viel Prozent Energieinhalt hat es gegenüber der Neubatterie, der Neuangabe von einem Hersteller. Und dann kann man selber beurteilen, ob die dementsprechende Batteriekapazität nach wie vor für mich ausreichend ist oder ob ich dementsprechend sage, na, das ist zu wenig, ich möchte doch ein neueres oder besseres Gebrauchtauto. Ich vergleiche das immer mit der Kompression von einem Diesel- oder Benzinfahrzeug. Wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe, hat der auch seine dementsprechenden Bar, die dann angegeben sind. Durch den Fahrbetrieb ist ein gewisser Verschleiß gegeben und nach 10, 15, 20 oder 100.000 Kilometer hat man dann natürlich einen gewissen Verlust an der Kompressionsseite, und hier ist auch beim Akku nichts anderes. Hier habe ich auch dementsprechend eine Einbuße der Energiemenge, die ich aus der Batterie herausnehmen kann, und deshalb ist dann auch eine Alterung eingetreten.
Ich würde sagen, das ist schon mal sehr viel an Informationen. Machen wir einen kurzen Break und schauen uns dann auch vor allem die Situation mit den Ladestationen an.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig, wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
So, jetzt glaube ich zum zweitwichtigsten Punkt in Sachen E-Autos, der Ladeversorgungssituation. Ich habe mir da ein paar Statistiken angeschaut. Ich möchte nicht sagen, die Ladestationen explodieren, aber es geht gut voran mit der Versorgung. Aber man muss natürlich auch bedenken, es wären noch mehr E-Autos. Wie schätzen Sie aktuell die Lage ein? Wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, finde ich immer wieder einen Ladeplatz für mein Auto?
Also die öffentlichen Ladestationen werden sukzessive, und das kann man auch erkennen an den Tankstellen oder auch an gewissen Punkten, wo man dann viel Verkehrs-, also großen Verkehrsknotenpunkten, wachsen diese Ladestationen sehr schnell. Das heißt, viele Mineralölkonzerne, die bis jetzt auf den Tankstellen Benzin, Diesel verkauft haben, setzen jetzt dann zusätzlich noch auf die Versorgung mit Ladestationen. Das ist, man hat das dann auch klar kommuniziert, es ist wieder ein Punkt, wo dann die Reisenden dementsprechend auf den Tankstellen verbleiben, konsumieren. Also das heißt, das ist ein Mehrwert wieder für die Tankstellenpächter, wo sie dann ihre Zusatzprodukte eben verkaufen können. Im städtischen Bereich sieht man auch immer wieder Ausbauten. Was man aber auch stark forciert, sind in den dementsprechenden Garagen, Ladestationen, Wallboxen, die eben dann verbaut werden. In Supermärkten werden vermehrt Wallboxen verbaut, sodass während dem Einkaufen praktisch mein Fahrzeug geladen werden kann. Und dementsprechend, was auch sehr stark forciert wird, sind auch die privaten Wallboxen, sozusagen Photovoltaik am Dach und dementsprechend auch meinen eigenen Strom dann laden. Also das ist ein sehr starkes, dementsprechender Fokus, den wir jetzt kennen. Und das ist natürlich alles förderlich für das E-Auto. Ich produziere meinen Strom selber, lade meinen Strom in mein Fahrzeug, kann dann praktisch mit dem gratis Strom, wenn man das so bezeichnen darf, kostet natürlich schon was, weil die Photovoltaikanlage was kostet, aber der Strom, die Erzeugung ist gratis und das kann ich dann eben für meinen Antrieb nutzen und dementsprechend meine Fahrzyklen durchfahren und ist natürlich ein Mehrwert.
Ja, okay, na, das verstehe ich. Ich glaube, auch am Land ist es nochmal was anderes. Wenn ich ein eigenes Haus habe und wirklich eine Photovoltaik anbringen kann, ist das, glaube ich, fast No-Brainer, dass ich dann sage, okay, dann habe ich eben einen Privatversorger. In Wien ist es halt so ein bisschen, ich bin im Genossenschaftsbau, ich darf mir dort gar keine E-Ladestation hinbauen oder es wird auch von Haus aus nicht gebaut wegen, weiß nicht, Brandschutzgefahr oder ich weiß nicht was. Ist schon anders?
Ist anders geworden. Also das heißt, gerade im Mehrfamilienhaus ist es schon gestartet. Ich selber wohne in einem sehr großen Haus in Alt-Erla und hier kann man erkennen, dass jeder, der eine Wallbox haben möchte, auch dementsprechend eine montiert bekommt. Also das heißt, es liegt an der Hausverwaltung, hier die Genehmigungen zu erteilen. Es ist natürlich noch immer sehr viel Unsicherheit in diesem Bereich, auch erkennbar bei den Hausverwaltungen, auch von Gegnern, die dann im privaten Bereich Einspruch erheben und so weiter. Aber es ist gestartet, es ist auch von der Gesetzgebung schon einiges auf den Weg gebracht worden, sodass auch die Privatpersonen Wallboxen in Mehrparteienhäusern doch anbringen können.
Okay, spannend, weil ich meine, Alt-Erla ist natürlich auch ein eigenes Bundesland, würde ich fast sagen. Aber es ist eigentlich ein Gesieberbau, ich wohne auch im Gesieber. Also schauen wir mal, vielleicht werde ich einmal nachfragen, wenn sich das Thema E-Auto irgendwann konkretisiert. Ansonsten, ich meine, wir haben Anfang Juli, das heißt, die Leute fahren auf Urlaub. Wir haben jetzt natürlich schon besprochen mit der Reichweite, jetzt Ladestationen werden besser. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Asfinag baut jetzt irgendwie erste große Ladeplätze, wo man länger bleiben kann. Und auch so bei klassischen Raststationen habe ich jetzt gesehen, gibt es immer wieder so E-Ladeplätze. Also grundsätzlich schaut es ja ganz gut aus. Jetzt ist natürlich Österreich nicht so groß, dass ich nicht schneller mal über die Grenzen komme. Wissen Sie, wie das ist, wenn ich zum Beispiel nach Italien fahre oder nach Kroatien? Geht es da mit der Ladeversorgung? Gibt es irgendeine EU-Richtlinie oder ist das jeder mal für sich?
Natürlich, es gibt auf den Haupttransitrouten dementsprechend Vorgaben, die dann auch von der EU gegeben sind, dass hier auf den Hauptversorgungsrouten die Ladesituation natürlich verbessert werden muss. Das ist in den einzelnen EU-Ländern besser oder schlechter umgesetzt worden. Man baut aber daran, also das heißt auch in Italien, auch in Kroatien, speziell auch in Deutschland, also diese Transitrouten werden immer mehr mit Ladestationen versehen. Ich selbst war gerade in Italien auf Urlaub. Es gibt dann in den kleineren Orten keine Schnellladestationen, aber durchaus gut versorgte Wallboxen, die dann natürlich schon mit einer geringeren Ladeleistung dementsprechend aufwarten. Aber Ladestationen sind vorhanden. Also es ist nicht so, dass es ein weißer Fleck ist und hier gibt es keine Versorgung. Allerdings ist man nicht so mit einer hohen Ladeleistung versorgt, wie zum Beispiel jetzt in Österreich doch schon sehr durchgängig ausgestattete Ladestationen vorfindbar sind.
Jetzt haben Sie natürlich einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, den ich glaube, vielleicht ist eh auch eine Frage von vielen Neubesitzern von E-Autos, dieser Ladedschungel zum Teil mit Schnellladestationen, mit Langsamladestationen. Es gibt verschiedene Stecker. Ist das noch ein Dschungel oder ist da eh ein Stecker beim Auto dabei und mit dem fahre ich zu einer Ladestation und kann auf jeden Fall anstecken?
Also der Ladestecker-Dschungel ist schon lange vorbei.
Ja, Gott sei Dank.
Man hat sich auch geeinigt auf den CCS-Stecker, das heißt sogar Tesla, alle chinesischen Hersteller, auch japanische Hersteller, koreanische Hersteller haben diesen Ladestecker.
Das gibt es ja noch nicht einmal beim normalen Strom, ne?
Ja, aber beim E-Auto hat man sich Gott sei Dank geeinigt. Wenn ich zu einer Schnellladestation fahre, dann habe ich den Stecker an der Station selber. Wo ich natürlich mein eigenes Kabel mithaben muss, ist es, wenn ich jetzt beim Wechselstromladen, also das ist das eher langsam Laden, mich anstecken möchte, das ist bei einer Wallbox oder doch auch bei einer Ladestation, dann sollte ich mein Kabel mithaben, weil das benötige ich dann für die Ladung.
Okay. Ich habe ja schon gesehen, dass es ja auch Strom raus gibt, ne, bei vielen E-Autos mittlerweile, dass ich, keine Ahnung, mein Handy noch laden kann oder einen Griller anstecken kann. Das ist ja auch. Aber da hätte ich ja immer die Angst und ich meine, vielleicht können es mal die noch nehmen. Jetzt gerade bei den langen Strecken und so früher, ich meine, das waren natürlich wir Verbrenner, ne? Wir haben immer gelacht über die E-Autos. Wenn du quasi die Klimaanlage anmachst oder die Heizung, dann verringert sich gleich die Reichweite um 50%. Ist es noch immer so? Also auch wenn ich einen Griller anstecke, dass ich dann quasi nicht mehr wegkomme?
Nein, die Hersteller haben das jetzt als am Griller bezogen, dementsprechend schon limitiert, weil unter einem gewissen Ladezustand lässt man das nicht mehr zu.
Okay.
Was aber betrifft die Klimaanlage oder die Heizung im Winter, natürlich nimmt das ein bisschen Energie aus der Batterie heraus, weil man es ja aus der Batterie auch speisen muss, aber es sind viele, viele Maßnahmen getroffen worden, dass die Klimaanlagen, aber auch die Heizungen dementsprechend effizienter wurden. Man hat bei der Heizung zum Beispiel Wärmepumpen mit eingebaut, also das heißt, man hat mindestens 25-40% weniger Energiebedarf aus der Batterie, um hier eine Klimaanlage dementsprechend zu versorgen.
Und ich meine, das hängt ja alles zusammen. Ich habe ganz oft diesen Begriff gelesen mit E-Autos sind eigentlich ein Computer, um den ein Auto herumgebaut worden ist. Jetzt, ich bin noch in ganz wenig E-Autos gesessen, aber ich lese sehr viel drüber und die Qualität der Software dürfte ja sehr unterschiedlich sein. Ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber können so einen groben Überblick geben, warum Software so wichtig ist für ein E-Auto und vielleicht irgendwie sagen, okay, bei welchem Auto geht es eigentlich sehr gut?
Also jetzt, da muss ich auch wieder widersprechen.
Ah, sehr gut.
Jedes Auto heute ist ein fahrender Computer.
War früher auch schon, ne? Beim VW musst du auch schon anstecken beim Verbrennen Computer, dass du weißt, was hin ist.
Das ist schon seit sehr langer Zeit, aber man muss immer bedenken, man hat heute jede Menge Assistenzsysteme drinnen. Kamera, Radarsysteme, nicht ein Radarsensor, sondern mehrere Radarsensoren, Kameras, die nach vorne, nach hinten gerichtet sind. Wir wollen irgendwann einmal ein selbstfahrendes Auto haben. Wir sind jetzt bei Level 2 oder manche Hersteller sind jetzt gerade auf den Sprung auf Level 3. Das heißt, man kann das Lenkrad auslassen, man kann, wie BMW zum Beispiel, jetzt kommuniziert mit den Augen, dann dem Fahrzeug sagen, wohin ich mich bewegen möchte.
Was ist, wenn ich aufs Handy schaue?
Es sind alles technische Entwicklungen, die wir nur mit Computer lösen können. Und dementsprechend ist es egal, ob das ein Elektroauto ist oder ein alternativ angetriebenes Fahrzeug, also oder ein dementsprechendes Benzin- oder Dieselfahrzeug, das dann hier mit diesen Systemen ausgestattet ist. Und die Verknüpfungen und die Software, die haken manchmal und das war natürlich auch bei den Elektrofahrzeugen dementsprechend sichtbar. Was man auch sagen kann, ist gerade die in der Pandemie gebauten Fahrzeuge und die Ersatzteilversorgung war damals nicht großartig, wurde mit sehr vielen Komponenten zugekauft, die dann nicht unbedingt hundertprozentig gut zusammengepasst haben, in der Software ja noch schwieriger waren zu verknüpfen und deshalb gibt es bei manchen Modellen mehr Probleme, bei manchen weniger.
Ist dann das Long-Covid für Autos?
Ja, es gibt offensichtlich auch einen Long-Covid bei den Fahrzeugen, aber das ist auch dementsprechend der Technik geschuldet, die damals verbaut wurde. Ich muss sagen, bei den neuen Fahrzeugen ist es schon wieder wesentlich besser. Bei den, jetzt sage ich, nach der Pandemie gebauten Fahrzeugen hat man wieder eine Serie, die man weiß, welche Bauteile sind drinnen, da kann ich auch die dementsprechende Software dann ideal damit verbinden.
Okay. Und haben die, ich möchte jetzt in keine Richtung fingerpointen oder so, aber man hat gehört, bei manchen Herstellern, auch bei traditionell sehr erfolgreichen Herstellern, hat die Software nicht ganz so gut funktioniert, wie zum Beispiel bei den US-Kollegen oder jetzt auch aus China. Wurde da aufgeholt?
Noch einmal, es ist auch in Deutschland nicht alles sauber abgelaufen. Es gibt viele Hersteller, die dort auch Probleme haben mit der Software. Also es hat sich durch den amerikanischen Konzern gezogen, es hat sich durch die chinesischen Konzerne gezogen und es auch durch die europäischen Konzerne. Möchte da niemand ausnehmen.
Okay.
Es ist einfach der Ersatzteilerzeugung und Elektronikerzeugung dementsprechend geschuldet, dass man dann vieles durch Einzelkomponenten, wo man sie auch immer herbekommen hat, abgedeckt hat. Und hier hat es dann die Probleme mit der Software auch gegeben.
Okay, das heißt, wir sind auf einem guten Weg, dass es jetzt alles...
Selbstverständlich, ja.
Jetzt ganz kurz zum Thema Förderungen. Wissen Sie, gibt es Förderungen in Österreich noch für E-Autos?
Es gibt noch Förderungen für E-Autos, also im privaten Bereich nach wie vor, wie wir es auch gewohnt waren, auch für die Ladestationen. Bei den Firmenfahrzeugen hat man das dann gecancelt.
Okay. Und gibt es Ihrer Meinung nach irgendeinen Punkt, der jetzt quasi fehlt noch, damit jetzt diese noch immer, finde ich, ein bisschen bestehende Barriere, diese Angst wegen Ladesituation, wegen Akku, dass es, ich glaube, wir sind bei 3% oder so in Österreich mit E-Autos, sie dürfen mich gern verbessern. Aber dass da quasi, dass wir da mal auf 15-20% springen, was fehlt da?
Ich würde sagen, die Akzeptanz steigt. Es ist einfach noch immer eine sehr distanzierte Haltung, weil die Berichterstattungen sehr weit auseinander driften. Einmal hört man, es ist ein toller Antrieb und von den, sage ich, die jetzt eher konservativ denkenden Journalisten hört man oft, dass es dann, also wird das dann sehr niedergeschrieben und schlecht und die Erzeugung hat sehr viele Emissionen und die Batterien, Entsorgung, gibt es kein Konzept und so weiter, was auch nicht stimmt. Ja. Es wird sehr viel geschrieben, was auch dann gar nicht mehr so up-to-date ist. Wir haben ein Batteriegesetz, das dementsprechend jetzt in Kraft getreten ist, wo man dann ein Label schafft, wo man dann die Batterie nachverfolgen kann, wo sie eingebaut ist von der Entstehung bis zur Entsorgung. Wir haben die Second-Life-Batterien, die dann dementsprechend als Pufferbatterien genommen werden. Also das gibt es alles und dementsprechend wird das aber leider zu wenig kommuniziert. Also die Skepsis, dass die Batterien doch irgendwo im Meer versenkt werden oder nach Afrika dann exportiert werden und dementsprechend dort irgendwo vergraben werden, die gibt es nach wie vor. Und natürlich auch immer wieder die Kommunikation über die Rohstoffversorgung für die Batterien. Da muss man auch sagen, die Chinesen haben das auch schon im Fokus, wenn man schaut, neue Batteriegenerationen entstehen, also diese sogenannte Natriumbatterie, wo man dann Rohstoffe, die man jetzt kommuniziert für Lithium-Ionen-Akkus, gar nicht mehr braucht. Also man hat kein Kupfer drinnen, man hat keinen dementsprechenden hochwertigen Rohstoffe sind dann gar nicht mehr so drinnen. Also das heißt, auch hier werden Alternativen schon geschaffen. Sie sind noch nicht so leistungsstark wie Lithium-Ionen-Batterien, aber man entwickelt hier extrem stark und es kann dann durchaus sein, dass man in 5 Jahren eine sehr leistungsstarke Batterie hat, die gar keine hochwertigen Rohstoffe, die man jetzt alle immer als negativ kommuniziert, dementsprechend auch mehr in der Batterie enthalten sind.
Wie Sie auch gesagt haben, wir sind ja auch ziemlich am Anfang der Entwicklung, von daher ist da wahrscheinlich noch viel Spiel nach oben. Wir kommen langsam zum Ende. Was mich noch als Sidestep so ein bisschen interessiert ist, reden wir heute oder in 5 Jahren noch über irgendwas anderes außer E-Autos? Weil ich meine, es wurden ja immer wieder andere Antriebsarten in den Raum geworfen, aber wirkliche Diskussion findet nicht mehr statt.
Also ich glaube, dass wir schon noch über andere Antriebsarten dementsprechend sprechen. Speziell Wasserstoff ist noch ein Thema, auch wenn das immer wieder totgeschrieben wird und Wasserstofferzeugung immer als Vordergrund steht. Die Wasserstofferzeugung ist nach wie vor der große Knackpunkt. Der technische Aufwand ist doppelt so hoch wie bei einem reinen Elektrofahrzeug. Aber wie man auch bei den Lkw-Herstellern sieht, ist das doch eine Alternative zum rein elektrischen Langstrecken-Lkw. Und so werden jetzt in Zukunft ab nächstes Jahr von großen Lkw-Herstellern auch Wasserstofffahrzeuge angeboten. Der Knackpunkt bei Wasserstofffahrzeugen ist es immer, wie ich schon gesagt habe, die Erzeugung vom Wasserstoff, die dementsprechend energieintensiv ist. Auch hier ist man auf dem Weg über Alternativerzeugungen oder über den Überschussstrom, den man derzeit bei Windrädern gewinnt, wo man ihn nirgends sozusagen hinspeichern kann, als Speichermedium nimmt und den Wasserstoff dann auch für den Antrieb in diesem Bereich auch verwenden kann. Das heißt also hier, der grüne Wasserstoff ist das Ziel, also der grüne Wasserstoff mit alternativer Energieversorgung und Wasser. Und dementsprechend sollte das dann auch möglicherweise eine Alternative für den Pkw sein. Wir haben derzeit nur 2 Hersteller, die wirklich Wasserstofffahrzeug am Markt haben. Das ist Hyundai und Toyota. BMW entwickelt nach wie vor, hat aber kein offizielles Fahrzeug zum Verkaufen, aber entwickelt nach wie vor im Wasserstoffbereich. Wie man hört, auch andere Hersteller in Europa sind nach wie vor mit Wasserstofffahrzeugen in Verbindung bei der Entwicklung. Also es kann durchaus sein, dass in Zukunft auch der Wasserstoffantrieb ein Thema nach wie vor ist. Ansonsten sehe ich jetzt nicht einen Fokus auf einen anderen Antrieb.
Das heißt, ich werde meine letzte Frage jetzt nämlich noch um einen Punkt erweitern, weil Sie mich da ein bisschen drauf gebracht haben. 2024 oder 2025 will ich mein Auto kaufen. Jetzt so aus Ihrer Fachexpertise, Verbrenner, E-Auto oder, was mir jetzt noch eingefallen ist, Hybrid, über den auch nicht mehr so viel gesprochen wird und obwohl, glaube ich, alle Taxis in Wien Hybriden sind.
Zum letzten Punkt vielleicht als erstes Hybrid. Man muss sich immer klar sein, dass man zwei Antriebe miteinander verbindet.
Wird schwer, also, ne?
Das ist A, ich brauche auch eine Ladestation, wenn ich einen Plug-in-Hybriden mir kaufe. B, ist der auch teurer in der Anschaffung. Wie viel nutze ich mein Hybridsystem? Also gerade wenn ich viel auf Langstrecken unterwegs bin, bringt mir das Hybridsystem sehr wenig. Wenn ich sehr viel in der Stadt unterwegs bin, dann kann ich natürlich, wenn ich auch eine Lademöglichkeit habe, das Hybridsystem sehr gut nutzen, so wie es die Taxiunternehmen auch nutzen. Übrigens, Taxis werden 2025 in Wien auch auf Elektro umgestellt. Also das heißt, jedes neue Taxi, das dann zugelassen wird, wird dann rein elektrisch angetrieben sein. Dadurch hat man auch schon alternative Ladesysteme entwickelt, die man auch schon auf mehreren Taxistandplätzen vorfinden kann und sich ansehen kann. Das heißt, kein kabelgebundenes Laden, sondern konduktives Laden über einen Connector. So viel nur kurz für die Zukunft. Jetzt ist es aber auch abhängig, was ist Ihr Fahrprofil? Wie können Sie Ihr Fahrzeug laden? Haben Sie Möglichkeit, es zu Hause zu laden oder brauchen Sie eine dementsprechende Ladestation in der Nähe? Ansonsten kann ich nur sagen, ich sprich nichts gegen Elektroauto. Das muss man erfahren, sollte man sich einmal eins ausborgen, ein, zwei Tage, dass man dann einmal sieht, wie komme ich damit zurecht. Und wie gehe ich mit dem Laden um? Aber ansonsten spricht nichts gegen ein Elektroauto.
Wann geht Ihr Verbrenner in Pension?
Mein Verbrenner wird noch eine 3 Jahre dauern. Ich habe aber auch einen Hybriden. Das muss man dazu sagen. Es gibt ja kaum heute mehr reine Verbrenner, sondern es gibt immer noch kombiniert wegen den Emissionswerten, die immer geringer werden. Und dementsprechend wird es noch 3 Jahre dauern und dann wird man schauen, was man dann alternativ nimmt. Aber ein Elektroauto wäre auch für mich klar das Ziel.
Herr Kleiner, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Antworten. Und ja, ich hoffe, wir hören uns ein andermal wieder.
Ja, hat mich gefreut. Danke für die Einladung und war sehr spannend.
Was bleibt es zu sagen? E-Autos lohnen sich, habe ich zumindest den Eindruck. Aktuell aber nur, wenn man das nötige Kleingeld für die Anschaffung hat und im besten Fall auch eine private Lademöglichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren konnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth und Tobias Holub. Mein Name ist Alexander Amon. Ciao und bis bald.
Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?
Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer.
Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen.
Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.